Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag. Ab heute also wird es wieder stiller im Land. Der sogenannte Teil-Lockdown in Deutschland beginnt. In Bayern in besonders strenger Auslegung. Wir blicken gleich dahin. Außerdem sorgen sich in Rheinland-Pfalz kleine Parteien um die Zulassung zur Landtagswahl im kommenden Jahr. Wegen der Pandemie können sie womöglich nicht die nötigen Unterschriften zusammenbekommen. Und wir beobachten 6 Castor-Behälter mit radioaktivem Müll, die heute Morgen per Schiff im niedersächsischen Norden Hamm angekommen sind, für die Weiterfahrt ins südhessische Biblis. Hotels und Restaurants sind weitgehend dicht. Fitnessstudios, Kosmetikgeschäfte, Schwimmbäder, Theater, Kinos, Museen. Seit heute gilt der sogenannte Teil-Lockdown in Deutschland. Wir alle sollen auf Reisen und auf jegliche Treffen, die nicht unbedingt nötig sind, verzichten. Untersagt sind Versammlungen von mehr als 10 Menschen in der Öffentlichkeit, die aus mehr als 2 Haushalten stammen. Das Land Bayern erweitert diese Kontaktbeschränkungen sogar auf den privaten Bereich. Auch in den eigenen 4 Wänden sollen sich die Menschen nicht mehr in größeren Gruppen versammeln. Aus München zugeschaltet ist nun unser Landeskorrespondent für Bayern, Tobias Krone. Wie rechtfertigt Ministerpräsident Markus Söder von der CSU diesen besonders strikten Weg in Bayern?
Ja, Markus Söder argumentiert mit der Kapazität an Intensivbetten, die Zahl der Kranken steige und würde zu einem Kollaps führen, wenn jetzt nicht die Neuansteckungszahlen gebremst würden. Und ein zweites Argument ist ein Appell aller großen deutschen Forschungsgemeinschaften, das er jetzt öfter immer wieder zitiert, Markus Söder. In diesem Papier steht drin, jetzt müsste Deutschland 75% der sozialen Kontakte stoppen, sonst gehe die ganze Sache schief am Ende. Und jetzt sei eben bei Ihnen in Bayern, aber natürlich auch im Bund die Frage gewesen, wo der Lockdown ansetzen solle. Und das hat Markus Söder gestern bei Anne Will so erklärt.
Und wenn wir uns dann bewusst entscheiden, und ich glaube auch klug gesellschaftlich politisch, dass Schule und Kita so lange offen halten soll wie möglich und dass die Arbeitsplätze erhalten werden sollen, also beispielsweise auch im Handel offen sein soll, dann stellt sich die Frage, wo Sie dann Kontakte überhaupt noch reduzieren wollen. Und deswegen sind die Bereiche, von denen wir gerade reden, betroffen. Ja, das ist der ganze Freizeitbereich.
Ja, und auch wenn Gastronomie und Kultur, die ja zu diesem Freizeitbereich gehören, sich sehr angestrengt hätten in der vergangenen Zeit, das beste Konzept nütze eben nichts, wenn jetzt die Infektionszahlen so hoch angestiegen sind, sozusagen wie wir es noch nie hatten in dieser Nach-Lockdown-Zeit im ganzen Sommer. Söder sieht sich deshalb mit diesen Maßnahmen auf dem richtigen Weg.
Aber nochmal zu den Kontaktbeschränkungen im Privatbereich. Die sind ja sehr umstritten. Andere Ministerpräsidenten, zum Beispiel wie der Nordrhein-Westfale Armin Laschet, sagen, man werde im privaten Bereich nicht kontrollieren. Deshalb die Frage nach Bayern, wie will Markus Söder denn eine Kontaktbeschränkung im Privaten durchsetzen?
Ja, darüber gab es am Ende vergangener Woche und auch am Wochenende noch eine recht emotionale Debatte. Denn klar, Sie haben natürlich recht, wenn man auch zu Hause nicht mehr als einen anderen Haushalt treffen dürfen soll, dann sollte das irgendwie auch kontrollierbar sein oder zumindest unserer Erfahrung nach mit einem Rechtsstaat. Eine Nachrichtenagentur hatte da Markus Söder etwas überinterpretiert in einer Meldung vergangener Woche und daraufhin machte diese Nachricht also in den sozialen Netzwerken die Runde. Söder fordere auf, Nachbarn zu denunzieren und zu bespitzeln, worüber sich dann vor allem die Grünen im Bund und auch in Bayern empört haben. Die Staatsregierung hat jetzt nochmal klargestellt, sie wolle keine spionierenden Nachbarn, aber die Polizei gehe eben so vor, wie bei Ruhestörungen auch. Wenn also der Besuch oder vielleicht auch die Corona-Party zu laut würde, dann müsse da wohl schon auch mit Polizei vor der Tür gerechnet werden. Und ich erinnere auch da nochmal daran, an den vergangenen Lockdown in Bayern, mehrmalige Corona-Umtrünke zu Hause und auch in Bayern haben zu mehreren Gefängnisaufenthalten von sogenannten Wiederholungstätern geführt.
Es heißt, dass immer mehr Menschen immer weniger einverstanden sind mit den Infektionsschutzmaßnahmen und dass womöglich auch eine Klagewelle auf die Gerichte zukommen wird. Wie ist denn die Akzeptanz bei der Bevölkerung in Bayern?
Ja, am Wochenende gab es natürlich unterschiedliche Protestbewegungen, auch hier in München zu besichtigen. Da gab es das Netzwerk Querdenken, das demonstriert hat auf der Münchner Theresienwiese. Zugelassen bei Demos sind maximal derzeit nur 1.000 Menschen gekommen, waren aber 1.900 Menschen. Damit da niemand heimgeschickt werden musste, haben der Ex-TV-Pfarrer Jürgen Fliege und ein Pastor einer evangelischen Freikirche, die da inzwischen mitlaufen, das Ganze dann zu einer christlichen Andacht umgestaltet. Und so konnten dann auch alle in Gottesdienstform sozusagen demonstrieren. Allerdings gibt es auch andere, die dagegen demonstrieren, und zwar nicht gegen die Corona-Maßnahmen als solche, sondern eben gegen unverhältnismäßige Maßnahmen in ihrer Meinung. Vor allen Dingen die Kulturbranche ist das in den großen bayerischen Spielstätten, Theaterhäusern. Die sagen einfach, wir haben doch so ein gutes Hygienekonzept ausgeklügelt. Die Staatsregierung kürzt jetzt einfach die gesamte Kultur einen Monat herunter. Und das sei doch unverhältnismäßig, denn Kultur sei ja nicht nur irgendeine Freizeitbeschäftigung, sondern sei viel mehr, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Da gab es also Ansprachen von Intendanten auf der Bühne an diesem Wochenende nochmal bei den letzten Vorstellungen, wo nochmal da angemahnt wurde, und auch eine kontaktlose Menschenkette verbunden durch ein Baustellenband. Es gibt noch eine dritte Branche, nämlich den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, die natürlich sagen, hey, wir haben so viel investiert in Maßnahmen und jetzt dürfen wir wieder einen Monat schließen. Das ist ungerecht. Da sind viele davor zu klagen vor Gericht. Der DEHOGA, der Verband, sagt jetzt aber erstmal, hört jetzt erstmal zu, was da genau die Maßnahmen sind, wie auch die Ausfallsförderung finanziell aussieht. Und dann erst solltet ihr eventuell klagen.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Vor einer Viertelstunde hat die Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel bekommen, die ja zusammen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer die Corona-Beschlüsse beschlossen hat vergangene Woche. Haben Sie die PK bis zu unserer Live-Schalte verfolgen können? Was hat sie gesagt?
Also die Pressekonferenz am Anfang, in den ersten Minuten, da hat Angela Merkel nochmal klar gemacht, man müsse sich jetzt bewusst machen, dass schwierige Monate bevorstünden, da das Virus jetzt gerade in der kalten Jahreszeit besonders aggressiv sei. Es gibt ungeklärte Fragen, zum Beispiel, wie da die Ausfallsbestimmungen genau sind für die Gastronomie. Das wird sicherlich jetzt in diesen Minuten geklärt werden in der Pressekonferenz. Angela Merkel hat nochmal klar gemacht, sie wolle und könne jetzt aber nicht mehr zusehen, wie sich die Intensivstationenbetten füllen, und deshalb müsse jetzt dieser differenzierte Lockdown her.
Dankeschön, Tobias Krone war das live aus München. Auch wenn der Lockdown, der seit heute für den Monat November in Deutschland gilt, nicht so umfassend ist wie der im Frühjahr, Schulen und Kitas sind ja noch geöffnet, gibt es viel Kritik. Gastronomen, Hotelbesitzer und Kulturschaffende warnen davor, dass viele von ihnen diese zweite Schließzeit nicht überstehen könnten. Protest kommt auch von kleinen Parteien in Rheinland-Pfalz, die sich auf die Landtagswahl im Bundesland im kommenden Jahr vorbereiten wollen. Um zur Wahl zugelassen zu werden, brauchen sie Unterschriften von mindestens 2000 Unterstützern und Unterstützerinnen. Doch die zu sammeln, gestaltet sich in Zeiten der Kontaktbeschränkung schwierig. Aus Mainz berichtet Anke Petermann.
Alexandra Basun, Spitzenkandidatin von Volt Rheinland-Pfalz, steuert am Rande des Mainzer Wochenmarktes eine Gruppe von Mitdreißigern an. Die 26-Jährige trägt eine Maske in der Parteifarbe Violett und kommt gleich zur Sache, erklärt, dass Volt in Rheinland-Pfalz 2000 Unterschriften für die Zulassung zur Landtagswahl 2021 braucht und die kleinen Parteien in Zeitnot sind.
Aufgrund von Corona hatten wir jetzt dafür statt 6 Monate nur 6 Wochen Zeit effektiv.
Also meine Unterschrift habt ihr schon, ich habe letzte Woche.
Ah,
So viel Aufgeschlossenheit erntet die 26-Jährige nicht oft. Viele, die sie anspricht, winken ab, meiden pandemiebedingt Kontakt oder haben es satt, überall ihre Daten herausgeben zu müssen. Alexandra Basun ist verärgert, denn obwohl es schon im Sommer eine Petition der Piratenpartei gegeben hat, die Hürden für die Wahlzulassung zu senken, ist nichts passiert.
Das ist halt absurd. In dem Moment, in dem wir hier draußen rumlaufen, wir schützen uns. Es ist nicht so präsent, dass ich jetzt Todesangst habe. Aber natürlich weiß ich, dass es ernst zu nehmen ist und dass ich sowohl Leute hier, die ich anspreche, wie auch meine Familie zu Hause gefährde. Ne?
Am Wochenende, vor dem Teil-Lockdown mit schärferen Kontaktbeschränkungen, konnten Basun und ihre Mitstreiter die Überzeugungsarbeit noch zu zweit leisten und Personengruppen ansprechen, was einfacher ist. Tilman Schweizer von Volt.
Also die Quote, Mensch, Unterschriftquote ist bei Gruppen einfach mal so hoch, weil man verschwendet vielleicht eine Minute, hat im Glück aber dann 5, 6 oder ich hatte einmal schon 10 Unterschriften auf einen Streich. Und das ist einfach so viel wert, weil im Schnitt sammle ich so 4 Unterschriften die Stunde.
Die Möglichkeit wird uns aber jetzt genommen.
Ron David Röder, der zweite auf der Volt-Liste, hat soeben einen Unterschriftswilligen gefunden. Er klagt.
Es wird nicht einfacher.
Ja? Also habt ihr wirklich Angst, dass es nicht schafft, die Hürde? Oder?
Wir haben Angst, weil wir nicht wissen, wie sich es entwickelt sozusagen. Ja. Aber vor allem ist es halt auch ein Psychoterror, dass wir jeden Tag da stundenlang Kontakte haben und das Gegenteil eigentlich tun sollen.
Als Gesundheitsrisiko und Gefährdung der Demokratie sehen die kleinen Parteien die nicht angepassten Zulassungsmodalitäten an. 2000 amtlich bestätigte Unterschriften samt Adresse und Geburtsdatum müssen sie in Rheinland-Pfalz, 10.000 im bevölkerungsreichen Baden-Württemberg bis Jahresende einreichen, um zu den Landtagswahlen im März antreten zu können. Da die Wahlämter fehlerhafte Unterschriften streichen, teilweise weil jemand nicht gemeldet ist, teils auch wegen unzulässiger Abkürzungen, sammeln die meisten Außerparlamentarischen ein Vielfaches. Die kleinen Parteien schlagen eine konkrete Erleichterung im Wahlgesetz vor, die in anderem Zusammenhang schon praktiziert wird, so Tilman Schweizer von Volt. Nämlich,
dass man die Regelung für vorgezogene Neuwahlen aus dem Gesetz nimmt. Das würde die Unterschriftenhürde auf ein Viertel senken. Das wären dann 520 Unterschriften. Damit haben wir auch nachgewiesen, dass wir ernsthaft antreten wollen und ein Interesse in der Bevölkerung besteht. Und damit könnten wir sofort aufhören zu sammeln.
Wie die meisten anderen kleinen Parteien wohl auch. Mit der Zusage Altes allerdings. Bislang aber lassen das rheinland-pfälzische Innenministerium und die Regierungsfraktionen der Ampelkoalition nur verlauten, sie prüften derzeit die rechtlichen Möglichkeiten, wie im Rahmen des Landeswahlgesetzes der gleiche und gerechte Zugang zur Wahl sichergestellt werden kann. Keine Aussage also, auf die sich die kleinen Parteien verlassen können. Und so erwägen sie, wie in Baden-Württemberg zu klagen und machen erstmal weiter. Eine Unterschrift auf dem Mainzer Markt bekommt Volt von Andrea Lange. Der Mainzerin ist wichtig,
dass eben die Vielfalt unterstützt wird. Wohin ein nur Großparteiensystem führt, das sehen wir gerade in den USA, wo nämlich nur noch 2 Elefantenparteien da sind. Und das scheint mir keine gute Lösung zu sein.
Ich finde politisches Engagement in dieser Zeit extrem wichtig und ich finde es total cool, wenn Leute auch die etablierten Strukturen mal ein bisschen aufmischen. Sehr unterstützenswert.
Sagt am Rande des Wochenmarktes Karl Michaelis. Er arbeitet in der CDU-Landtagsfraktion und damit selbst fürs noch zögerliche etablierte Spektrum.
Kleine Parteien in Rheinland-Pfalz sorgen sich um ihre Wahlzulassung. Anke Petermann berichtete aus Mainz. Zum ersten Mal seit 9 Jahren rollen sie wieder durch Deutschland. Castor-Transporte mit hochradioaktivem Müll. Auf dem Weg in das Zwischenlager im hessischen Biblis. Heute haben sie deutschen Boden erreicht. Per Schiff wurden sie von der Wiederaufarbeitungsanlage im britischen Sellafield ins niedersächsische Nordenham verschifft. Von dort aus soll es dann per Bahn weitergehen. Castor-Transporte sind von jeher ein Anlass für Atomkraftgegner für zum Teil spektakulären Protest. Und auch jetzt sind wieder Atomkraftgegner aktiv, halten Mahnwachen ab, planen entlang der Strecke Aktionen. Unsere Korrespondentin für den Nordwesten Deutschlands ist Felicitas Böselager. Frau Böselager, zurzeit wird das Material ja wohl unter Sicherheitsauflagen umgeladen vom Schiff auf die Bahn. Wie groß ist denn der Protest zurzeit?
Es gab schon am Wochenende Proteste gegen den Transport, denn das Schiff hätte eigentlich schon am Sonntag in Nordenham ankommen sollen. Deshalb gab es gestern schon in Bremen, in Nordenham, Oldenburg und in Göttingen Demonstranten. In Bremen sind die Aktivisten der Umweltgruppe Robin Wood auf das Dach des Bahnhofs geklettert und haben da ein Transparent aufgehängt. Insgesamt waren in Bremen gestern 30 Demonstranten unterwegs. Und beim Anlegermanöver dann heute Morgen in Nordenham haben nur vereinzelt Menschen demonstriert und für heute Abend ist eine Mahnwache angemeldet worden mit Demonstranten im zweistelligen Bereich, heißt es von der Polizei. Also insgesamt sei das Aufkommen überschaubar und die Stimmung sei sehr friedlich.
Anders als zu den Hochzeiten der Proteste gegen die Castoren ist ja auch der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossene Sache. Vielleicht deshalb auch nochmal die Nachfrage, wogegen richtet sich dieser Protest genau?
Ja, auf dem Banner der Aktivisten gestern in Bremen stand kein Plan, nur Risiko. Und sie sprechen von einer planlosen Atommüllverschieberei. Sie kritisieren, dass es noch kein geeignetes Endlager für den Atommüll gibt und so, dass der Atommüll so von einem unsicheren Ort zum nächsten unsicheren Ort transportiert werde. Die Umweltschützer argumentieren, dass es bei dem Zwischenlager Biblis und bei den Atommüllbehältern Sicherheitsdefizite gebe, also dass die Zwischenlager zum Beispiel nicht genügend vor Terrorangriffen geschützt seien und dass das Reparaturkonzept in Biblis mangelhaft sei.
Die Größe der Proteste ist zurzeit noch überschaubar, haben Sie gesagt. Mit wie vielen Protesten rechnet die Polizei denn überhaupt entlang der Strecke?
Ja, genaue Zahlen nennt die Polizei dann nicht. Sie seien auf alle möglichen Szenarien vorbereitet, sagt die Polizeidirektion in Oldenburg. Medienberichten zufolge sind rund 11.000 Polizisten an dem Einsatz beteiligt und die haben vorab die Strecke gesichert. Insgesamt sind rund ein Dutzend Mahnwachen geplant und eine Initiative, die Initiative Block Castor, hat angekündigt, dass sie den Zug blockieren wollen. Ob ihnen das gelingt, ist aber fraglich. Außerdem wissen wir auch bislang noch nicht, welche der zwei möglichen Zugstrecken der Zug schließlich nehmen wird. Das gehört auch zum Sicherheitskonzept.
Für Unmut hatte der Transport aber nicht nur bei Umweltaktivisten und Aktivistinnen gesorgt, sondern auch bei der niedersächsischen Landesregierung. An welcher Stelle hatte die Bedenken?
Ja, also hier ging es vor allem um den Zeitpunkt des Transports, also nicht um den Transport an sich. Die Landesregierung hatte deshalb Bedenken wegen der Corona-Pandemie und hatte den Bund gebeten, den Transport zu verschieben. Der Transport ist nämlich schon einmal verschoben worden. Er hätte ursprünglich im Frühjahr stattfinden sollen und wurde dann aber von Bundesinnenminister Horst Seehofer abgesagt, um die Bundespolizisten, die den Transport begleiten sollen, vor Corona zu schützen. Das hat die niedersächsische Landesregierung und die Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen wieder aufgenommen. Und sie haben kritisiert, dass sich die Lage ja jetzt nun wieder zugespitzt habe und befürchten, dass sich die Polizisten anstecken könnten und dann an anderer Stelle fehlen. Jetzt findet der Transport aber unter großen Hygienevorschriften trotzdem statt. Die Beamten sollen jetzt alle getestet werden. Sie werden nur in Kohorten eingesetzt. Und zum Beispiel schlafen sie in Einzelbettzimmern und nicht wie üblich in Mehrbettzimmern.
Die Bundesregierung, die hat den Transport verteidigt, sie haben es erörtert und auch gesagt, die Entsorgung von Atommüll sei eine vertragliche Verpflichtung und es sei ja auch ein Ende abzusehen, so die Argumentation aus Berlin. Was würden Sie sagen, ist dieser Streit um die Castoren heute nur noch so ein letztes Aufbäumen, ein Ritual aus vergangenen Zeiten?
Tja, also was man schon sehr deutlich sieht, ist, dass die Anzahl der Protestler und auch ihre Vehemenz abgenommen hat. Das kann natürlich auch an der Pandemie liegen. Und ansonsten ist die Anliegen ja insofern noch aktuell, dass die Suche für ein Endlager noch nicht abgeschlossen ist. Also, dass es noch keine endgültige Lösung für den Umgang mit dem Atommüll gibt. Trotzdem viel Neues gibt es bei dem Protest jetzt nicht.
Dankeschön für diese Einschätzung. Live aus Bremen war das unsere Korrespondentin Felicitas Böselager. Heute startet das Hochschuljahr und auch an den Unis und Fachhochschulen steht die Bildung ganz im Zeichen von Corona und Digitalisierung. Ein Thema gleich in der Sendung Campus und Karriere, die nach den nächsten Nachrichten folgt. Und das war Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören.